Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Calcios Jamo Neu. Der Serie A-Talk. Auf meinsportpodcast.de.
Buonasera, liebe Tifosi, hier ist wieder Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sascha Baril und ich begrüße euch heute zu einer ganz speziellen Folge. Und zwar meets CSN, der Serie A Talk, den Premier League Podcast mit Leon Kaminski. Und zwar haben wir für euch das Finale am Sonntag zwischen Italien und England analysiert. Wir haben es für euch richtig aufgebröselt, sind auf ganz viele Sachen eingegangen, haben euch eine richtig geile Preview daraus gemacht und die möchte ich euch nicht vorenthalten und wünsche euch viel Spaß beim Hören. So, lieber Leon, dann würde ich sagen, lass uns doch mal anfangen hier mit unserer Preview auf das große Finale. Und wir haben uns ja geeinigt, diesen Podcast in 5 Punkte zu untergliedern. Und ja, der erste Punkt war der Weg beider Teams ins Finale. Den wollen wir so ein bisschen aufbröseln für unsere Hörer. Und du darfst gerne mal anfangen mit den Engländern und ihrem holprigen Weg ins Finale. Dem Ball spiele ich gerne zurück.
Ja, also ich würde ihn auf keinen Fall als holprig bezeichnen.
Ja.
Also meiner Ansicht nach war England eigentlich nie wirklich unter Druck. Also es gab nie Spiele, wo sie sonderlich geschwommen sind. Es gab natürlich viele knappe Spiele, 1-0 gegen Kroatien, 1-0 gegen Tschechien, 0-0 Schottland. Alle 3 Vorrundenspiele waren sehr eng. Aber danach folgte eigentlich eine stetige Leistungssteigerung. Ich denke mal, wir alle kennen noch das 2-0 gegen Deutschland. War ja doch ziemlich überlegen im Nachhinein betrachtet. Dann 4-0 Ukraine, ganz deutlicher Viertelfinalsieg. Und dann das bisher engste Spiel war natürlich das Halbfinale jetzt gegen Dänemark. 2-1 durch den umstrittenen Elfer von Raheem Sterling rausgeholt.
Ja.
Alles in allem finde ich ein sehr guter Verlauf. Man muss aber auch einfach sagen, es waren jetzt nicht so die härtesten Brocken dabei. Da hat Italien deutlich größere Schwergewichte im Weg, ne?
Und jetzt mal so speziell zur Spielattraktivität der Engländer. Da wurde ja schon viel kritisiert, dass die Engländer nicht so wirklich ein Spielkonzept haben und vorne auf gut Glück ihre Dinger machen. Und wie stehst du dazu? Weil an Attraktivität, muss man ja schon ehrlich sagen, konnten die Engländer ja nicht so mit punkten, ne?
Ja, also ich finde, da ähneln sich irgendwie so zumindest die Ansätze der beiden Mannschaften, England und Italien, weil ich denke, beide setzen wirklich auf diese stabile Defensive. Also Gareth Southgate ist ja ein Trainer, der eigentlich gesegnet ist mit Offensivtalent in seiner Mannschaft, aber seine Basis war trotzdem immer dieses sichere Fundament hinten. Hat ja auch ab und zu mal Fünferkette sogar gespielt. Und bisher haben sie nur ein Tor kassiert, eben das Tor gegen Dänemark, dieser Traumfreistoß. Mhm. Und davor im ganzen Turnier kein einziges Tor kassiert. Ich denke mal, das sagt schon viel aus über den Schwerpunkt der Mannschaft. Und offensiv hat es dann wirklich meistens Raheem Sterling geregelt irgendwie. Mhm. Er wurde ja vor dem Turnier schon so ein bisschen klein geredet und schlecht geredet mit den ganzen jungen Talenten, die da so hochkommen. Aber Raheem Sterling für mich bisher einfach der beste Offensivspieler Englands. Mhm. Hat in jedem Spiel seine Aktion gehabt. Und der war auf jeden Fall ein Schlüssel.
Okay. Ja, bevor wir jetzt zum nächsten Punkt abdriften, würde ich dann sagen, tue ich so ein bisschen mal den Weg der Italiener ins Finale beschreiben.
Der war ja auch ein bisschen holprig, ne?
Fand ich gar nicht, ehrlich gesagt. Also, da hatten wir schon im Vorspann unsere Diskussion. Also, die Italiener sind eigentlich für mich einer der souveränsten und überzeugendsten Mannschaften bei der EM bisher. Sind ja sehr stark gegen die Türkei gestartet mit 3-0. Wobei die Türken sich ja bis auf die Knochen eigentlich blamiert haben in der Vorrunde. Wobei man trotzdem zugutehalten muss, dass das Team personell eigentlich gut bestückt war und eigentlich so einer der negativen Überraschungen bei diesem Turnier war. Da hatten sich viele, glaube ich, mehr ausgerechnet bei den Türken. Dann, ja, das 3-0 gegen die Schweiz war eigentlich auch ziemlich souverän, vor allem wenn man gesehen hat, wie unangenehm die Schweizer sein können, was die Franzosen ja bemerkt haben, die Spanier mussten es erfahren. Da war Italien auch sehr souverän. Gegen Wales hat man zwar nur 1-0 gewonnen, hat aber ja quasi mit der B11 gespielt, 8 Spieler geschont. Und dementsprechend kann man das eigentlich auch als Erfolg verbuchen. Klar, gegen die Österreicher, es war schon eine schwierigere Partie. Vor allem, weil die Österreicher extrem tief gestanden haben, die Räume eng gemacht haben und die Italiener sich mit dieser tiefstehenden Abwehr durchaus schwer getan haben. Ne? Also ja. Das stand schon auf der Kippe, das Spiel, das muss ich schon zugeben. Gegen die Belgier 2-1 gewonnen, war auch eine enge Partie, aber es sind natürlich auch, die Belgier sind Schwergewicht, also sie sind nicht umsonst Erster in der
Weltrangliste.
In der Weltrangliste, ne? Genau, also da brauchen wir nicht drüber zu reden, da muss man auch nicht souverän gewinnen, aber ich fand, die Italiener haben auf jeden Fall auch gegen die Belgier ihr unglaubliches Offensivpotenzial angedeutet. Und ja, bevor wir jetzt da tiefer analysieren, springe ich weiter. Dann kam ja das Spiel gegen die Spanier, wo ich bisher finde, dass die Italiener sich am schwächsten gezeigt haben, da die Spanier schon das Spiel bestimmt haben, ballbestimmender waren, mehr Ballbesitz hatten und auch ja, sich durchaus gute Chancen herausgespielt haben. Aber bevor ich da jetzt in die Analyse gehe, wo wir dann bei Punkt 2 wären, überlasse ich dir erstmal den Vortritt. Ja. Lass uns mal auf die Stärken und Schwächen der Teams eingehen, weil dann können wir das Ganze vertiefen. Wo siehst du die Stärken der Engländer?
Ja, also wie gesagt, die größte Stärke ist einfach dieser tolle Defensivverbund da hinten. Es gab ja vor dem Turnier die ganz große Diskussion. Harry Maguire, der Abwehrchef, war ja lange Zeit verletzt. Ist ja auch für die ersten Spiele in der Vorrunde ausgefallen. Und da gab es dann die große Diskussion, wer ist denn jetzt hier der Abwehrchef? Wer ist derjenige, der uns hier vielleicht zum Turniersieg führen kann?
Ja.
Weil dafür brauchst du einfach eine bombensichere Defensive. Ja. Das haben ja alle vergangenen Turniere auch gezeigt. Du gewinnst kein Turnier mit einer löchrigen Abwehr.
Ja.
Und das haben dann ja am Anfang Tyrone Mings von Aston Villa und John Stones von Man City super gelöst zusammen. Die waren ja gar nicht mehr eingespielt vor dem Turnier und haben dann eine gnadenlose Defensive gebildet. Kein Tor kassiert in der Vorrunde. Und ich finde da auch den Vergleich zu Italien ziemlich angebracht irgendwie, weil die Engländer haben sich ja in der Vorrunde ja noch ziemlich durchgemüht und die war ja bei den Italienern ziemlich eindeutig eigentlich. Ne? Also wenn man jetzt nur mal die beiden Vorrunden vergleicht, war das ja deutlich besser von Italien.
Ja.
Aber dann gab es eben diese Steigerung und das lag vor allem auch bei den Engländern daran, dass auf einmal die Offensive besser wurde. Dann hat so ein bisschen Kane seinen Rhythmus gefunden, hat ja lange nicht getroffen. Sterling, wie gesagt, war immer gefährlich. Grealish hat ein bisschen mehr Einsatzzeit bekommen. Mason Mount hat auch sehr gut gespielt. Und natürlich der große Punkt, der vor allem immer so in den Medien ganz ausführlich breitgetreten wird, diese Torhüterfrage bei den Engländern, ist ja einfach keine einfache Geschichte gewesen. Ich fand es jetzt nicht so schlimm, wie die Medien das immer dann so, vor allem in Deutschland, hier breitgetreten haben. Aber jetzt mit Jordan Pickford von Everton ist da ein ganz, ganz sicherer Torhüter hinten drin, der vor allem auf der Linie seine Stärken hat. Ich denke, mit seinen Füßen ist er nicht der Beste. Da können wir vielleicht nachher nochmal drauf zu sprechen kommen, mit Blick aufs Finale.
Aber der Freistoß von Damsgaard, der war jetzt auch nicht so sehr in den Winkel. Der war schon etwas mittig, ne? Den hätte er eigentlich auch halten können, weil es...
Der war sogar dran, ne?
Ja, der war haltbar. Eigentlich muss er den haben. Muss ich was sagen. Also Donnarumma hätte den 100% gehabt. Der wäre nicht reingegangen gegen Italien, der Freistoß.
Ja, ja. Also der war schon extrem gut getreten, muss ich auch sagen. Der senkt sich da wunderschön. Aber nee, gebe ich dir ziemlich recht. Den muss er eigentlich halten. Mhm. Aber hey, es war sein einziger großer Fehler bisher. Mhm. Und wenn man sowas als Fehler bezeichnet, hat man schon irgendwie Glück, ne?
Ja, also bisher hat er sich wirklich nicht viel zu Schulden kommen lassen, was ich von den Engländern gesehen habe, ja. Aber es ist ja, glaube ich, so eine traditionelle Kritik, die es bei den Engländern gibt. Immer sind die Torhüter die Übeltäter im Nationalteam, das ist ja schon Tradition.
Ja, das mag ich eigentlich gar nicht so, diese ständige Diskussion der Torhüter ist schuld. Ja, weil du hast noch 10 Spieler vor dir und wenn die es nicht gebacken kriegen, kann am Ende nicht nur einer schuld sein.
Ja, ne? ja, das stimmt schon. Aber ich habe so das Gefühl, seit David Seaman weg ist, egal welcher Torhüter da kommt, stehen immer in der Kritik, ne?
Ja, das stimmt schon, ja.
Ja, also hast du auch schon die Schwächen des Teams dann jetzt zusammengefasst mit Pickford?
Ne, Schwächen noch gar nicht.
Ah, okay, also, alles klar. Okay.
Genau, also für mich ist vor allem, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen drastisch formuliert, aber für mich könnte die größte Schwäche der Trainer sein am Ende des Tages.
Ja.
Weil manche Entscheidungen von Gareth Southgate schon fragwürdig waren, sag ich mal. Zum Beispiel jetzt gegen Dänemark im Halbfinale, das am Ende dann ja doch ziemlich knapp nur mit 2-1 gewonnen wurde. Mhm. Wenn man sich da die letzten 20 Minuten nochmal angeschaut hat, die Engländer haben ja eigentlich komfortabel diese Führung dann gehabt, 2-1, sah eigentlich alles gut aus. Mhm. Und dann stellt er nochmal um auf Fünferkette und verlagert damit das ganze Spiel nochmal in Englands Hälfte. Und das war zum Beispiel auch ein großer Kritikpunkt in den englischen Medien. Warum sich nochmal zurückziehen, wenn du vorher über die ganze Spielzeit offensiv toll gespielt hast und die Kontrolle hattest? Mhm. Weil so erlaubst du es ja erst nochmal den Gegnern überhaupt Gefahr aufzubauen. Mhm. Und dann nimmt er den zuvor eingewechselten Grealish wieder runter, was natürlich extrem peinlich war für Grealish. Situation. Bringt Trippier drauf, um auf Fünferkette umzustellen. Und am Ende hatten sie sogar nochmal Chancen, die Dänen. Und mit ein bisschen Pech kriegst du das 2-2 und spielst Elferschießen am Ende, ne? Mhm. Und das ist auf jeden Fall eine Entscheidung gewesen, die viele kritisiert haben. Mhm. Und Southgate ist vielleicht nicht der Trainer, den man sich als Meistermacher am Ende vorstellt, ne? Das ist ja meistens eher die bisschen größeren Namen. Bei Italien ja auch ein ziemlich großer Name da an der Seitenlinie. Und ich könnte mir vorstellen, dass Southgate, wenn es am Ende verloren geht, das Finale, vielleicht auch wieder ein paar Fehler gemacht hat und man am Ende darauf schaut. Also kann ich mir schon vorstellen.
Ja. Und wie stehst du zur Spielstärke der Engländer?
Also ich finde defensiv überragend.
Also siehst du da eine Spielphilosophie?
Ja, muss ich schon sagen. Also die haben so ein bisschen dieses abwartende Ballbesitzspiel adaptiert von manchen Mannschaften in Europa, muss ich schon sagen. Das hat man so selten gesehen in den letzten Jahren. Das ist einfach extrem, extrem sicher. Du kassierst einfach wahnsinnig wenige Chancen, wenn du immer so ein Auge auf die Defensive hast. Und du hast ja auch im Moment gerade bei England mit Calvin Phillips und Declan Rice zwei sehr defensiv orientierte Sechser, die natürlich einen wahnsinnig guten Schutz geben, ne, für die Abwehr. Und also man muss schon sagen, die Philosophie ist eher defensiv, aber da hast du halt so wahnsinnige Unterschiedsspieler wie ein Sterling, wie Grealish, wie Kane. Und darauf kann man sich verlassen bei England, aber vielleicht sollte man es nicht in einem Spiel gegen Italien. Mal schauen.
Okay, ja, schön zusammengefasst von dir, lieber Leon. Dann komme ich mal zu den Stärken der Azzurri. Also ich denke mal, was die meisten Zuschauer ja auch am meisten überrascht hat, ist die offensive Spielstärke der Italiener. Damit hatte keiner gerechnet, weil die Italiener sich ja traditionell immer über ihren Catenaccio definieren und profilieren. Und bei dieser EM scheint einfach alles anders zu sein. Also Italien ist nach vorne extrem variabel, extrem kombinationsstark. Extrem ballsicher auch im Mittelfeld mit Jorginho, Verratti und Barella hat man wirklich einen tollen Mix aus Kampfstärke, Ballsicherheit und Kreativität. Dann hat man mit Insigne und Chiesa zwei quirlige, dribbelstarke Außen. Man hat in der Abwehr ein sehr routiniertes Abwehrduo mit Chiellini und Bonucci, Donnarumma auf der Linie auch Weltklasse. Jetzt lasse ich mal die beiden Außenverteidiger lasse ich mal außen vor.
Aber ganz kurz.
Ja.
Emerson kam jetzt da rein für Spinazzola im letzten Spiel.
Ja.
Und ich fand, Emerson hat es grandios gemacht hinten links.
Er hat es gut gemacht, fand ich. Er hat es gut gemacht, aber natürlich wird er auch an Spinazzola gemessen. Und Spinazzola war halt, deswegen lasse ich die jetzt mal außen vor, weil Emerson ist jetzt schwierig einzuschätzen. Und er sah bei einer Aktion wirklich richtig schlecht aus. Und das war bei, ich weiß nicht, ob du dich an diese Torchance von Oyarzabal erinnerst. Da kam ein Pass von Petri, glaube ich, rein. Und der Emerson ist rausgerückt, wollte eigentlich den Oyarzabal abseits stellen, aber es war keine Abseits gewesen und der hatte eigentlich eine hundertprozentige Torchance, hat den Ball aber verstolpert.
Kopfball, ne?
Den auch, aber er hatte davor auch schon eine Torchance, wo er den Ball verstolpert hat. Den hat er nicht gut angenommen.
Ach, stimmt, ja, genau.
Das war ziemlich zu Anfang. So, und das sind wirklich, wenn der Ball reingeht, dann wird der Emerson von der kompletten Presse zerrissen. Und ist dann der Schuldige und du weißt, wie schnell das im Fußball geht. Zum einen bist du der Held, dann bist du wieder der große Verlierer, aber das sind halt jetzt so Sachen, wo ich jetzt mal behaupte, das wäre dem Spinazzola wahrscheinlich nicht passiert. Und bevor er sich so schwer verletzt hat, war er auch der herausragende Mann bei den Italienern. Und wenn wir jetzt über die Stärken gesprochen hätten, hätte ich Spinazzola direkt als erstes genannt, weil eigentlich das ganze Spiel über die fast über den da gelaufen ist. Der hat so viel nach vorne gemacht und das ist schon, auch wenn Emerson es gut gemacht hat, da bin ich bei dir. Er hat es wirklich gut gemacht, man darf nicht vergessen, er hat keine Spielpraxis, kein Spielrhythmus und dafür hat er es wirklich toll gemacht. Aber ich kann mir vorstellen, um jetzt nicht die Schwächen zu schnell auf die Schwächen einzugehen, aber ich kann mir vorstellen, dass das gegen England natürlich nochmal ein Nachteil sein kann, dass der nicht im Spielrhythmus ist und auch im Mannschaftsgefüge nicht so richtig drin ist. Ja? Dadurch, dass er meistens nur auf der Bank sitzt, weder bei Chelsea zum Stamm gehört, noch bei den Azzurri.
Ja.
Genau, und um zu den Stärken zu kommen, weiterhin, also ich finde, dass Italien einfach eine tolle Balance aus Angriff und Defensive hat. Also wir können nicht nur angreifen, sondern auch gut verteidigen. Wir können auch dem Gegner mal den Ball überlassen und tun trotzdem solide verteidigen. Der Mix aus Erfahrung und jugendlicher Unbekümmertheit ist auch toll. Und dann haben wir halt auch mit Mancini einen sehr erfahrenen Mann an der Seitenlinie, der auch, wie ich finde, bisher gut gewechselt hat. Ich habe wenig Kritik, auf die werde ich aber noch zu sprechen kommen. Aber ich finde, so alles in allem macht er kluge Einwechslungen. Er ist in der Lage auch zu reagieren, wenn er merkt, sein Plan A läuft nicht. Beispielsweise gegen Österreich. Du hast gemerkt, dass bei uns in der Defensive und auch im Mittelfeld, in der Offensive und auch im Mittelfeld gewisse Leute nicht mehr abliefern konnten. Er hat dann die richtigen Einwechslungen getroffen und hat dadurch dem Spiel nochmal einen neuen Impuls gegeben. Auch gegen Spanien hast du gesehen, dass er dann auf eine falsche 9 umgestellt hatte und da auch nochmal einen neuen Reiz gesetzt hat, der richtig und wichtig war. Aber klar, so gut Mancini das macht, Kritik gibt es immer noch und deswegen kommen wir auch schon zu den Schwächen. Die Schwächen des Teams, wie ich finde, ist auf jeden Fall unser Mittelstürmer, Ciro Immobile. Weil Immobile, das habe ich auch schon in meinem Blog geschrieben für Kickfieber, da habe ich Italien vorgestellt und habe schon damals habe ich schon meine Skepsis gegenüber Immobile geäußert, da er für mich kein Stürmer ist, der in einem 4-3-3 adäquat funktioniert. Das hat in der Vorrunde noch geklappt gegen die etwas vermeintlich leichteren Gegner.
Ja.
Aber jetzt, wo die Gegner auch an Qualität zunehmen, siehst du von Immobile seit dem Achtelfinale nichts mehr. Und er ist für mich völlig außer Form. Er funktioniert einfach nicht. Und für mich wäre Belotti die bessere Alternative, da er schon in der Vergangenheit bewiesen hat, dass er mit seiner körperlichen Wucht, mit seiner Kopfballstärke und seinen klugen Laufwegen sich auch als alleiniger Stürmer gegen zwei Innenverteidiger durchsetzen kann, was Immobile nicht kann. Und entweder müsste er Belotti aufstellen oder vielleicht mit der falschen 9 agieren und das könnte dann Insigne machen. Das hat er gegen Spanien auch schon ausprobiert. Also das ist auf jeden Fall für mich eine Schwäche. Dann, wie gesagt, Emerson könnte sich als Schwäche herauskristallisieren, da er die Automatismen des Teams nicht drauf hat. In der Defensive jetzt gegen Spanien schon ein, zwei Aussetzer hatte, die zu kapitalen Böcken hätten führen können, die dann ja das Ausscheiden bedeutet hätte. Ja, vielleicht noch Di Lorenzo so ein bisschen. Ich finde, er spielt solide, aber ist jetzt auch nicht herausragend. Also über die Außen sind wir anfällig. Ja, das hast du auch gegen Spanien gesehen, die vorwiegend über die Außen kamen, selten durch die Mitte. Wir haben in der Mitte gar keinen Zugriff bekommen gegen die Spanier. Wir sind gar nicht in die Zweikämpfe gekommen. Wie heißt es? Dani Olmo hat ja so als hängender Neuner gespielt, sag ich mal.
Falsche Neun eigentlich.
Falsche Neun. Ne? Und du hast gesehen, weder Bonucci noch Chiellini haben so richtig Zugriff auf den gehabt, noch Jorginho. Und deswegen haben die Spanier auch so viel Ballbesitzphasen gehabt, weil wir haben es nicht geschafft, in die Zweikämpfe zu kommen. Und ich kann mir vorstellen, dass Southgate sich vielleicht da etwas abschaut. Ja? Man hat gesehen, wie man die Italiener den Italienern den Ballbesitz abjagen kann. Und ich denke schon, dass das in der Spielanalyse bei den Engländern berücksichtigt wird und dass das nachher nochmal zum Tragen kommt. Und eine ganz große Schwäche hat sich zwar bisher noch nicht herauskristallisiert, aber ich kann mir vorstellen, dass das gegen England deutlich wird, ist, dass die Italiener kein großgewachsenes Team sind. Und die Engländer sind ja bei Standards schon stark. Ja. Und wir haben in Italien, ja, guck dir unser Mittelfeld an, Jorginho ist nicht der Größte, Verratti ist nicht groß, Barella ist nicht groß, Insigne ist nicht groß, Chiesa ist jetzt auch nicht der Kopfballstärkste. Also das sind einige Spieler, die den Engländern dann bei Standards stark unterlegen sein können. Und daher kann ich mir vorstellen, dass das ein großes Problem wird. Zudem ist Donnarumma in der Strafraumbeherrschung auch nicht gut. Er ist Weltklasse auf der Linie, aber wenn er rauskommt aus dem Kasten, dann werden alle Italiener nervös. Und ich kann mir
also vorstellen... Also ich finde, ich würde halt irgendwie nur ein Mittel bekommen, um Maguire bei den Standards einfach ruhig zu halten. Weil ich denke, außer Maguire gibt es auch bei den Engländern keine großen Gefahren, nach einem Eckball zum Beispiel.
Ja.
Aber wenn ich jetzt gesehen habe, wie viele Kopfballchancen der alleine hatte nach Ecken, der hat ja gefühlt jeden oder jeden Eckball bekommen auf seinen Kopf. Also natürlich auch wahnsinnig gut einstudiert das Ganze. Mhm. Aber ich denke mal, ihr müsst ihn dann vielleicht doppeln oder Bonucci geht nur zu Maguire. Weil da könnt ihr vielleicht schon verwundbar sein. Das kann schon stimmen, ja.
Ja, das ist die Sache. Und ich glaube, dann habe ich eigentlich soweit... Ja doch, soweit denke ich mal, bin ich auf die Schwächen Italiener eingegangen, genau. Ja.
Kurze Nachfrage noch von mir jetzt.
Ja.
Ich finde so, das wichtigste Spiel von beiden Mannschaften war eigentlich euer Spiel gegen Spanien. Mhm. Weil das war, finde ich, das mit Abstand engste Spiel, das beide Mannschaften im gesamten Turnierverlauf hatten.
Ja.
Jetzt rückblickend, würdest du sagen, das war verdient, dass ihr da weitergekommen seid?
Wenn du nur dieses Spiel betrachtest, sage ich nein. Ich fand, die Spanier hatten mehr vom Spiel und hatten eigentlich auch die besseren Torchancen, waren aber nicht kaltschnäuzig genug. Aber wenn du jetzt nur dieses Spiel nimmst, vor allem die 90 Minuten, ich finde, in der Verlängerung hatten die Italiener dann gerade in der zweiten Hälfte der Verlängerung hatten die wieder mehr vom Spiel und hatten gute Torchancen. Aber wenn wir jetzt,
die Wechsel waren gut. Ne?
Die Wechsel genau, waren gut. Da hat Mancini wieder gut gewechselt, hat ja den falschen Neuner gebracht mit Insigne und auch Belotti später. Das hat besser funktioniert, hast du gemerkt. Aber wenn du jetzt das ganze Spiel betrachtest, hatten die Spanier mehr. Und ja, wenn du rein nach Leistung gehst, müssten meiner Meinung nach die Spanier weiterkommen.
Ich habe mir mal die Mühe gemacht und kurz mal die Zahlen hier rausgeschrieben.
Ja.
Dann stehen am Ende zu Buche 7 zu 16 Schüsse, 29 zu 71% Ballbesitz, 387 zu 900 Pässen. Also das sind einfach Statistiken von einem anderen Planeten fast schon.
Für die Spanier, sagt, ne?
Genau. Das sagt aber wiederum auch viel aus, dass ihr einfach so cool seid und so abgezockt seid. Ihr bleibt in einem solchen Spiel drin. Ihr kassiert keine unnötigen Tore, ihr macht keine Fehler, ihr bleibt drin und holt euch nachher die Chance im Elferschießen.
Ja, das ist es halt, ne? So gut die Spanier waren, die Italiener haben trotz alledem über das ganze Spiel hinweg immer wieder Renadelstiche gesetzt. Also selbst wenn du den Italienern den Ballbesitz wegnimmst, da musst du bei den Kontern immer noch aufpassen, weil wir verdammt schnelle Flügelstürmer haben, die extrem gefährlich sind. Unser Umschaltspiel offensiv ist extrem stark auch. Deswegen ist die Mannschaft schon relativ komplett. Aber du schwächst Italien, indem du denen den Ballbesitz nimmst. Ja, also das haben die Spanier geschafft, ne? Definitiv.
Auf jeden Fall, ja.
Ja. Gut, lieber Leon, lass uns mal kurz eine Pause machen. Und damit unsere Zuhörer ein bisschen durchatmen können. Und dann, liebe Zuhörer, machen wir weiter mit den nächsten Punkten, die wir für euch abhandeln wollen. Bleibt auf jeden Fall dran. Luftet eure Synapsen und dann geht's weiter mit der geilen Preview für das Finale der Europameisterschaft 2020, obwohl es 21 ist. Alles klar, bis gleich bei Calcio Siamo Noi meets den Premier League Podcast mit Leon Kaminski.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
So, liebe Fußballfans, da seid ihr wieder bei Calcio Siamo Noi meets den Premier League Podcast mit Leon Kaminski. Und ja, lieber Leon, wir sind dabei, das Finale ein bisschen aufzubröseln und vorzuanalysieren für die Fans. Ja. Und wir haben schon abgehandelt den Weg ins Finale beider Teams, die Stärken und Schwächen. Und jetzt kommen wir zum dritten Punkt. Der bisherige Spieler des Turniers beider Teams. Ich lasse dir gerne den Vortritt.
Ja, ich fange mal an. Also, wenn ich jetzt wirklich das ganze Turnier betrachte, würde ich sagen, das muss einfach Raheem Sterling sein. Weil der wirklich in allen Partien der Dosenöffner war. Der hat alle Mannschaften irgendwann geknackt, vor allem natürlich die Dänen. Wer gesehen hat, wie oft Sterling am Ende des Spiels immer auf Vestergaard zugerannt ist, der hat einfach gesehen, Sterling ist der Unterschiedsspieler in der englischen Offensive. Trotzdem muss ich sagen, vor allem in den letzten beiden Spielen oder letzten drei Spielen war Maguire für mich der beste Mann auf dem Feld bei den Engländern. Diese Stabilität und diese Ruhe, diese Sicherheit, die der Mann hinten ausstrahlt, ist wirklich absolut vergleichbar mit dem Chiellini bei Italien. Maguire könnte am Ende der Schlüssel sein, warum England Turniersieger wird. Und auf jeden Fall, einer von den beiden ist es. Ohne die beiden würde es nicht gehen. Das hat Southgate immer wieder auch klar gemacht in den Medien. Die kennen auch ihre Wichtigkeit, gehen voran und einfach zwei absolute Topspieler.
Okay. Ja, also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich tue mir schwer bei der Frage. Wenn Spinazzola noch dabei gewesen wäre, hätte ich ihn genannt. Ansonsten finde ich, ist es schwer zu sagen, wer der Spieler bei den Azzurri ist. Also wer jetzt auf jeden Fall offensiv herausgestochen hat in den Finalrunden, war definitiv Chiesa. Ja. Er ist unfassbar, wie der in seinem Alter, wie abgezockt er ist. Wie schlitzohrig der ist und mit welcher Mentalität und Kampfkraft er in die Duelle geht. Also wirklich in seinem jungen Alter schon Leistungsträger und er macht den Unterschied offensiv. Defensiv muss ich sagen, für mich Chiellini der überragende Mann. Wenn man mal bedenkt, wie alt er ist, der ist ja schon 36, wie der Lukaku abgemeldet hat gegen Belgien. Du hast nichts von dem Kerl gesehen. Und Lukaku, jeder, der ihn kennt, also gerade in der Serie A, in der Premier League, okay, hat er viele Kritiker, trotz alledem, aber in der Serie A ist er ein Stürmer, der so schwer zu stoppen ist, er ist ein richtiger Panzer geworden, der schon so einige dupiert hat, und du hast von ihm so gut wie nichts gesehen gegen Italien. Und ja. Chiellini ist da wirklich mit seiner Ruhe, mit seinem Leadership-Management extrem stark, mit seiner Erfahrung. Er steht immer richtig, er antizipiert sehr gut. Und deswegen würde ich ihn jetzt in der Defensive nennen und im Mittelfeld. Ja, muss ich tatsächlich sagen, finde ich Barella sticht da auch mit seiner Kampfstärke heraus. Klar, er hat auch ein Partien gehabt jetzt, wo er etwas schwächer war, aber extrem torgefährlich auch immer wieder. Haut sich in den Zweikampf rein und zeigt auch, wie wichtig er für die Balance des Teams ist. Und ja, neben ihn würde ich dann auch schon Jorginho nennen. Also du siehst, bei den Italienern ist das auf mehrere Köpfe verteilt. Deswegen, ja. Ich kann keinen einen Spieler nennen. Ich würde es auf die Köpfe verteilen. Das ist für mich so die Achse, die wir da haben. Aber wie gesagt, wäre Spinazzola, hätte er sich nicht verletzt, hätte ich seinen Namen genannt.
Okay, noch ein ganz kurzes Wort zu Chiellini.
Ja.
Ich glaube auch, dass Harry Kane's Spielstil Chiellini eigentlich zugutekommt. Also ich kann mir vorstellen, dass Chiellini Harry Kane auch komplett abmeldet im Finale. Weil ich glaube, Chiellini hat ein bisschen Probleme mit diesem Dani Olmo-Spielertypen. Weißt du, was ich meine? So ein bisschen immer rausrückend, tiefer gehend auch mal. Aber Kane ist ja wirklich so ein klassischer Mittelstürmer, der auch nicht der Schnellste ist und so weiter. Also ich glaube, gegen Kane könnte Chiellini nochmal einen großen Tag haben.
Ja, habe ich mir auch gedacht, aber bei Sterling wiederum mache ich mir so meine Gedanken, weil Chiellini und Bonucci sind nicht die Schnellsten. Ja, sie sind beide in die Jahre gekommen, die sind nicht mehr die Schnellsten, und wenn dann so jemand wie Sterling kommt und er bekommt seine Räume für uns 1 gegen 1 zu gehen, dann werden die beiden alten Herren ihre Probleme bekommen. Und vor ihm habe ich tatsächlich mehr Angst wie vor Kane, aber ich habe jetzt auch gegen Dänemark gesehen, dass der Kane sich immer wieder auch sehr tief fallen gelassen hat und schon fast als Spielmacher da teilweise agiert hat. Ja. Und so würde er sich natürlich dem Wirkungskreis von Chiellini und Bonucci entziehen und würde dann so ein ähnliches Positionsspiel wie Dani Olmo haben. Ja, also kann ich mir vorstellen, dass wir dann auch auf ihn keinen Zugriff haben werden, wenn Southgate den so ein bisschen tiefer stellt.
Ja, ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass Southgate das auch so ein bisschen als Schwachstelle bei euch ausgeguckt hat. Mhm. Natürlich ist es klar, Chiellini ist fast 37 Jahre alt. Der wird kein Duell mehr im Sprint gegen Sterling gewinnen.
Nee.
Und natürlich, wenn du Sterling ein bisschen weiter in die Mitte reinziehst und sagst, renn immer nur auf die Innenverteidiger zu, dann wird es früher oder später immer gefährlich. Also sei es ein Elfmeter, der passiert, weil irgendwie ein Bein zu langsam ist und so weiter und so fort. Also ich glaube, da müssen Italiener richtig, richtig aufpassen.
Absolut, absolut. Gut, dann lass uns mal zum nächsten Punkt kommen. Und zwar haben wir uns die Frage gestellt, wer könnte der Matchwinner werden?
Ja, ich denke, eine sehr wichtige Frage, weil ich denke auch so ein bisschen, wenn es ein Offensivspieler wird, dann wird es ein gutes Spiel. Wenn es auf beiden Seiten aber Defensivspieler werden, wird es ein langweiliges Spiel.
Ja.
So, und ich kann mir durchaus vorstellen, dass Harry Maguire wieder der beste Mann wird. Und das Spiel möchte ich mir dann gar nicht vorstellen.
Ja.
Weil das heißt, dass beide Mannschaften eigentlich nur verteidigen.
Ja.
Andererseits kann es auch nach wie vor Raheem Sterling für mich sein, der euch einfach so viele Probleme bereitet, dass ihr irgendwann einknickt. Trotzdem kann es auch Überraschungen geben, meiner Ansicht nach. Ich denke, dass die Engländer wieder in einem 4-2-3-1 daherkommen werden, mit Mason Mount auf der 10. Mhm. Und ich bin sehr gespannt, wie ihr vor allem mit ihm umgeht, weil er ja auch ein sehr moderner Spieler ist. Er presst wahnsinnig viel, er ist sehr lauffreudig, hat einen ganz starken Pass, aber auch einen sehr guten Abschluss. Mhm. Und ich tippe jetzt mal einfach so hier, so ein bisschen ungewöhnlich. Ich sag mal, Mason Mount wird euch auch große Probleme bereiten.
Mhm. Okay. Ja, wer könnte bei den Italienern der Matchwinner werden? Das ist auch wieder eine gute Frage. Also ich glaube, also Chiesa ist für mich natürlich wieder ein Kandidat. Alleine.
Meinst du Insigne vielleicht?
Ja, Insigne könnte es auch sein. Auf jeden Fall die beiden Flügel. Von dem verspreche ich mir am meisten. Von unserem Mittelstürmer erwarte ich nicht so viel, vor allem weil ich schon gelesen habe, dass Mancini in der Pressekonferenz angedeutet hat, dass er Immobile echt wieder aufstellen wird. Also Das bereitet mir Kopfzerbrechen und ich glaube nicht, dass Immobile da irgendwie was machen wird. Matchwinner sind ja meistens immer diejenigen, die die Tore machen und daher glaube ich, dass es entweder Chiesa sein wird oder Insigne. Aber ich tendiere mehr zu Chiesa. Insigne ist momentan nicht so in Topform, auch wenn er gegen Belgien ein geiles Tor gemacht hat. Er kann mehr, das weiß auch jeder Italiener, dass Insigne mehr kann. Ich glaube, es könnte Chiesa tatsächlich werden, vor allem auch rechne ich mir aus, dass die Engländer mit unserem Pressing mehr Probleme haben werden als die Spanier. Die Spanier haben sich spielerisch wirklich sehr gut befreit. Ich traue den Engländern spielerisch das nicht so auf der, also qualitativ so zu, wie es die Spanier drauf hatten. Ja. Das glaube ich nicht, dass sie das schaffen werden.
Ja. Vor allem auch die Innenverteidiger von England sind jetzt ja auch nicht so ballsicher, wie es die spanischen Jungs da hinten waren. Da hast du einen Maguire und da hast du einen Stones. Das sind beide keine Aufbauspezialisten. Ne? Und ich denke, wenn ihr da ein bisschen Druck erhöht, könnte das eine Waffe sein von euch.
Definitiv. Genau, genau, das sehe ich auch so wie du. Ich glaube, das Pressing könnte der Schlüssel sein. Und Chiesa ist eine Pressingmaschine. Der Kerl, der rennt dich so schnell an und ist so hartnäckig im Zweikampf, dass ich mir vorstellen kann, dass da den einen oder anderen Ballverlust geben wird. Und das wird auch der Schlüssel sein für die Italiener. Aber ja gut, das war jetzt nur den Matchwinner. Ich will jetzt nicht so weit reingehen, wir haben ja gleich noch einen anderen Punkt. Da kann ich das weiter aussortieren. Also wie gesagt, Matchwinner für mich wahrscheinlich Chiesa.
Alles klar.
Genau, dann würde ich sagen, machen wir nochmal eine kurze Pause und dann kommen wir zum letzten Part, liebe Fußballfans. Und da geht es auf jeden Fall für das Tipp fürs Finale. Deswegen bleibt dran, ihr hört uns gleich nach einer kurzen Pause wieder.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
So, liebe Fußballfans, da seid ihr wieder bei Calcio Siamo Noi meets dem Premier League Podcast mit Leon Kaminski.
Und jawohl.
Yes, und wir sind für euch hier eine geile Preview am Abdrehen für den kommenden Sonntag, England gegen Italien. Und ja, wir haben schon einige Punkte abgehandelt, lieber Leon, und wollen uns jetzt dem finalen Punkt widmen. Und zwar geht's um den Tipp für das Finale. Wer macht's am Ende und warum? Was denkst du, wie geht das Spiel aus? Und warum geht es so aus, wie es ausgeht?
Puh, also große Frage natürlich.
Ja.
Ich denke, Wembley wird richtig am Abrocken sein. Das erste Finale mit englischer Beteiligung seit 66. Da waren die meisten Leute in England wahrscheinlich noch gar nicht geboren oder haben den Fußball noch nicht verfolgt. Mhm. Dementsprechend ist die Sehnsucht einfach so groß und 60.000 Kehlen werden da nahezu vollständig alle für England sein. Ich denke, das wird auf jeden Fall einen großen Einfluss auf das Spiel haben. Ich erwarte eigentlich ein ziemlich verhaltenes Spiel. Ich denke, beide Mannschaften wollen am Anfang nicht zu sehr ins Risiko gehen, um einfach keine frühen Gegentore zu fangen, was natürlich fatal wäre. Deswegen denke ich, dass England vor allem hinten defensiv sehr gut stehen wird. Von euch erwarte ich das Gleiche. Und mein finaler Tipp ist am Ende ein 2-1 für England and football is coming home.
Okay. Und das sagst du jetzt nicht nur, weil du einen Premier League Podcast moderierst.
Natürlich muss ich auch die Begehren unserer Zuhörer
befriedigen.
Quasi. Genau, befriedigen. Ja. Und natürlich kann ich jetzt hier nicht was anderes vorhersagen, aber ich glaube auch wirklich dran, die Engländer haben einfach so eine ausgewogene Mannschaft und das Beste vielleicht von allem ist noch, alle Spieler dieser Mannschaft spielen auch in England. Die kennen sich in- und auswendig. Das ist einfach eine wahnsinnige Stimmung, die auch in diesem Lager da herrscht. Was ich so mitbekomme, geht da wahnsinnig harmonisch zu. Southgate schafft es auch irgendwie, alle Spieler einzubinden und da auch keine Eifersüchteleien aufkommen zu lassen. Und ich denke wirklich, das könnte jetzt dieses verdammte Jahr werden, wo England diesen Fluch bricht, auch wenn es wahrscheinlich keinen härteren Gegner geben könnte als Italien mit ihrer abgezockten und verdammt cleveren Spielweise.
Ja, okay, dann komme ich mal zu meinem Tipp. Ich tue mir ehrlich gesagt schwer. Also wie gesagt, dieser Immobile-Faktor, der macht mir ein bisschen Kopfzerbrechen. Aber meine Befürchtung ist so ein bisschen, dass die Engländer ein frühes Standardtor machen und dann mauern. Das ist so die größte Befürchtung, die ich habe.
Ja, ja.
Und wir haben uns ja gegen Österreich schon extrem schwer getan mit so einer Spielweise. Ja, und dann muss man natürlich bei euch auf den Kontern aufpassen. Ne? Die Konter dann mit einem Sterling und so, der extrem Fahrt aufnehmen kann. Harry Kane ist für mich ein kompletter Stürmer, der auch kluge Laufwege hat. Und auch da ist, wenn es gefährlich wird. Und Mason Mount extrem kreativ.
Ja.
Ja, das sehe ich schon sehr. Habe ich auf jeden Fall im Schirm. Sollte Mancini sich aber dazu, wie soll ich sagen, sollte er sich überwinden, wirklich mal den Immobile auf die Bank zu setzen und den Belotti von Anfang an aufzustellen oder vielleicht mit der falschen 9 aufzulaufen, dann könnte ich mir schon vorstellen, dass die Italiener offensiv richtig kombinationsstark sind. Weil du keinen Mittelstürmer mehr hast, der ständig den Ball da falsch stolpert oder 8 Jahre braucht, bis er ihn verarbeitet hat und weiterleitet, dann sind wir auch in der Lage, eine tiefstehende Defensive auseinander zu kombinieren.
Ja, ja.
Und ja, ich sag mal so, sollten die Engländer nicht früh durch den Standard in die Führung gehen, dann machen es die Italiener am Ende. Dann denke ich schon, dass sie mit ihrer Spielweise und dem hohen Pressing den Engländern extreme Probleme bereiten und dadurch das Spiel auch für sich entscheiden. Aber sollten die Engländer ein frühes Standardtor machen, dann dann wird es schwer. Dann wird es richtig, richtig schwer und dann glaube ich, machen die Engländer das Ding. Das ist halt auch ein bisschen Glücksfrage, aber ich glaube nicht, dass die Italiener abwartend spielen werden. Das Gefühl habe ich nicht. Ich glaube, die machen Vollgas, die werden pressen, die werden mutig nach vorne spielen und die werden nicht abwartend spielen. Die Engländer erwarte ich schon so, wie du sagst. Ich glaube, die Engländer werden abwartend spielen. Aber die Italiener werden es mal ganz untraditionell machen. Die werden auf Angriff spielen und ich denke schon, dass es ein attraktives Spiel wird, wenn die Engländer mitmachen.
Ja, kann schon sein. Also ich denke, was wir jetzt noch so als Punkt vielleicht herausarbeiten sollten, ist, dass wirklich viel auf die beiden Aufstellungen ankommt. Ja. Bei euch ist es vorne Immobile, den du dann nicht gerne sehen würdest.
Ja.
Bei England ist immer noch nicht klar, wer jetzt am Ende neben Sterling die andere Außenposition bekleidet. Ja. Wird es am Ende Saka, wird es Foden, wird es Sancho oder vielleicht sogar Grealish? Ich denke, das sind ganz, ganz unterschiedliche Spielertypen. Da hast du reine Konterspieler dabei mit Sancho und Saka. Da hast du aber auch Ballbesitzfußballer dabei mit Grealish und mit Foden. Also ich denke, viel wird sich schon vorher auf dem Spielberichtsbogen entscheiden.
Ja, auf jeden Fall. Aber wir sind uns beide einig, es ist ein hochqualitatives Endspiel. Also da stehen richtige Ballkünstler auf dem Platz, Defensivboliden, beide Teams sind extrem harmonisch, also die Teamatmosphäre ist extrem harmonisch, das, was du über die Engländer gesagt hast, das kann ich dir auch aus dem italienischen Lager bestätigen, also alles, was du da mitbekommst, das sind Freunde, da hat keiner Neid auf den anderen, jeder gönnt dem anderen, also ein extrem großer Zusammenhalt und alleine, wenn du gesehen hast, wie das Spinazzola verabschiedet wurde nach seiner Verletzung, Alter, du hast gedacht, die wären alle mit ihm verwandt und verschwägert. Jeder hat ihn geküsst, umarmt, ihn gestreichelt. Da habe ich gesagt, ey, was ist denn da los? Das siehst du so nicht alle Tage, so einen krassen Zusammenhalt. Ne? Und deswegen, ich glaube, da kommen zwei sehr homogene, qualitativ hochbesetzte Teams am Samstag zueinander. Und das wird ein richtig geiles Spiel, definitiv.
Es geht auf jeden Fall nicht geiler. Einfach diese beiden Mannschaften, England Fußball verrückt, Italien Fußball verrückt, in Wembley, es geht nicht geiler.
Ja, denke ich auch. Und ich glaube, Mit diesen Worten können wir uns auch aus diesem Podcast verabschieden. Ich denke, jedem Fußballfan läuft das Wasser im Mund zusammen und alle sind gespannt, was da am Sonntag rauskommen wird.
Gut. Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Leon, hat mich gefreut.
Ja, mich auch.
Ja, war echt ein cooler Podcast und wer weiß, vielleicht könnten wir auch in Zukunft wieder mal kooperieren in Sachen Mercato, falls jemand von Italien nach England wechselt oder umgekehrt, dann seid ihr unsere Ansprechpartner.
Ne? Ich habe jetzt schon gelesen, Giroud zu AC Mailand wahrscheinlich. Ne?
Also genau. Genau, es geht schon los. Ich glaube auch nicht, dass es der letzte Transfer zwischen den beiden Ligen bleibt. Und da denke ich mal, können wir uns connecten. Und ja, liebe Tifosi, es kann sein, dass ihr den Leon öfters jetzt bei uns im Podcast hört, wenn er denn einverstanden ist.
Ja, gewöhnt euch an mich, gewöhnt euch
an mich. Genau, gewöhnt euch an ihn. Und ja, vielleicht wird auch unsere Expertise dann im umgekehrten Falle auch mal bei denen im Premier League Podcast eingebunden. Unbedingt.
Auf jeden Fall.
Genau, unbedingt auch mal bei den Jungs reinhören, machen eine gute Arbeit und kommen ja auch sehr sympathisch rüber, wie ihr es jetzt auch gemerkt habt.
Und, danke, danke, danke.
Gerne, gerne. Dann würde ich sagen, machen wir das Ding zu.
Ja. Jo, auf jeden Fall, geile Geschichte.
Ja, finde ich auch. Und ja, wie gesagt, liebe Fußballfans, viel Spaß dann am Sonntag zum Finale und wir hören uns. Bis dann, alla prossima.
Ciao, ci
sentiamo. Ciao.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Was zum Teufel, du Bastard. Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizza Paradies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
Calcio's Jamo Neu. Der Serie A Talk. Auf meinsportpodcast.de